Liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich, heute hier bei Ihnen, bei euch sein zu dürfen. Ich finde es toll, dass wir so eine gute Gemeinschaft haben hier in Halle, auch zwischen den evangelischen Kirchen, dass wir drüben jetzt zeitgleich in der St. Johanneskirche Gottesdienst feiern, dass hier gefeiert wird bei den mennonitischen Geschwistern. Und die Allianz Gebetswoche ist ja noch gar nicht so lange her, wo wir auch hier am Donnerstagabend gemeinsam gesessen und gebetet haben. Und ich finde toll, dass wir so ein Miteinander pflegen, bei aller Unterschiedlichkeit und bei den unterschiedlichen Gebäuden, aber dass wir umeinander wissen und eben zu bestimmten Veranstaltungen miteinander vor Gott treten, auf Gottes Wort hören, beten und jetzt heute hier zusammen Gottesdienst feiern. Das freut mich. Ich beginne mal mit dem Bekenntnis. In der Tat, es ist so, ich bin Lutheraner. Du hast das gerade eben eingangs erwähnt, dieses Wort. Ich bin Lutheraner und das Thema heute ist mein Luther. Und ich habe mich hingesetzt und überlegt, was heißt das denn, wenn ich jetzt mal persönlich über Martin Luther erzähle? Was würde ich sagen, wenn ich über meinen Jesus erzählen würde? Es gibt ja so viel, auch über Luther, es gibt so viel zu erzählen. Und es gibt auch so viel, was ihr schon wisst, so viel, was in diesem Jahr jetzt alles noch einmal wieder auf den Tisch kommt. Und ich habe überlegt, ich möchte das so machen, dass ich persönlich erzähle das, was mir an Martin Luther besonders wichtig ist. Ich könnte noch tausend andere Sachen sagen, die mir auch an Martin Luther wichtig sind. Möchte aber sagen, was mich persönlich am meisten bewegt und auch prägt. Und es ist weniger sein Leben als seine Theologie. Und ich mache das jetzt wirklich so, also man könnte ganz viel erzählen. Ich werde jetzt alles weglassen, sondern werde mich auf ein paar zentrale Dinge beschränken. Und es sind theologische Grundlagen. Es ist eher seine Theologie und es ist eher etwas, was das Fundament unseres Glaubens anbelangt. Aus meiner Sicht hat Martin Luther besonders freigelegt, was das Fundament unseres Glaubens ist. Er hat Christus in den Mittelpunkt gestellt und zwar auf einer Grundlagenebene wie wenig andere sonst. Das habe ich zumindest besonders ihm zu verdanken. Diesen Satz, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und mir ist aufgefallen, ich meine, es gibt ja viele tolle Leute, viele tolle christliche Väter und Mütter, von denen man ganz viel lernen kann. Viele Biografien und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir hier so zusammenlegen würden, wir hätten schon so einige Biografien gelesen. Und einige große, verehrte Väter und Mütter im Glauben. Bei mir ist es so, Martin Luther verdanke ich, dass er einen besonders, wie ich finde, scharfen Blick auf das Fundament des Glaubens legt. Und deshalb will ich jetzt gar nicht über die 95 Thesen reden und ich werde auch nicht darüber reden, dass er auch seine reformatorische Entdeckung, das ist ganz spannend. Ich möchte Ihnen empfehlen, nehmen Sie doch mal dieses Lutherjahr zum Anlass und lesen Sie mal was von Luther. Also es gibt viele Bücher, viele Schriften, die er geschrieben hat. Machen Sie das mal, das ist ganz spannend. Ich möchte jetzt, bei mir sind es drei Dinge, die ich von Martin Luther entdeckt habe und die betreffen das Fundament des christlichen Glaubens. Sie sind auch ein bisschen theoretisch. Ich bin halt Theologe. Und es ist schon ein bisschen so, und das ist auch ein bisschen spannend jetzt auch für mich, das ist ein bisschen Luther für Fortgeschrittene. Ich hoffe, dass Sie im Grunde alle so ein bisschen was über Martin Luther wissen. Da gehe ich einfach mal von aus. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber ich erzähle jetzt persönlich von mir, was für mich besonders wichtig ist. Dazu sei als Vorbemerkung ein bisschen was aus meinem Leben erzählt. Ich selber entstamme geistlich gesehen dem Pietismus. Meine Wurzeln liegen im EC, entschieden für Christus. Ich bin in Soest aufgewachsen. Und nach der Konfirmation bin ich in einen Jugendkreis, Jugendbund, nannte sich ja das damals, Jugendbund entschieden für Christus gekommen. Irgendwie hingekommen. Jemand hat mich mitgenommen. Und warum auch immer, ich bin irgendwie mitgegangen. Und ich habe dort Menschen getroffen, die persönlichen Glauben an Jesus Christus hatten und habe das dort kennengelernt und habe dort Menschen getroffen, die eben die Autorität der Bibel betonen, die Wichtigkeit einer persönlichen Bekehrung. Und ich bin in die Beziehung zu Jesus Christus hineingewachsen, habe ihn selber angenommen als meinen Herrn und Erlöser. Bin in die Gemeinschaftsstunde gegangen, Bibelstunde der landeskirchlichen Gemeinschaft. Und das ist so meine Heimat. Ich bin Pietist. Das verbindet uns übrigens. Ich habe ganz viel Freizeiten mitveranstaltet, Freizeiten selber erlebt. Ich habe eine Jungschar geleitet, jahrelang. So das volle Programm. Und es war wunderbar. Im Rückblick würde ich auch manches ein bisschen kritisch sehen. Im Rückblick würde ich manchmal sagen, vielleicht war ich hier und da ein kleiner Eiferer für das Gesetz. Aber im guten Sinn. Wir haben damals auf den CVJM herabgeguckt. Der CVJM hat nur Kicker gespielt. Wir haben Bibelarbeiten gemacht. Wir haben uns getroffen und haben natürlich auch gespielt und gesungen, aber bei uns stand das Wort Gottes im Mittelpunkt. Der CVJM nicht. Die sind sogar tanzen gegangen. Die haben Alkohol getrunken. Wir nicht. Und ich glaube, wenn ich mich so ein bisschen anschaue und betrachte, ja, wir waren manchmal gesetzlich. Ja, wir waren manchmal auch arrogant und überheblich. Ja, und wir haben ehrlich gesagt auch fromm sein als eine gewisse Leistung gesehen, mit der wir uns über andere erhoben haben. Das ist, finde ich, die Gefahr des Pietismus. Und mit Martin Luther bin ich im Studium in Berührung gekommen. Ich habe dann irgendwann Theologie studiert und das hat meinen Glauben verändert. Und zwar die Dinge, die ich jetzt gleich hier mit Ihnen teilen möchte. Ich glaube, Martin Luther hat das Fundament meines Glaubens noch mal ein bisschen auf andere Beine gestellt und hat mich in einem gewissen Sinn in eine Freiheit hineingeführt, weil Christus noch radikaler in den Mittelpunkt gestellt wurde und ein bisschen weniger das, was Menschen machen. Also es geht hier um die theologische Grundeinstellung. Und ich hoffe, dass das so ein bisschen deutlich wird in dem, was ich jetzt erzähle. Wir gehen deshalb auch jetzt in die Vollen. Ja, und wem es zu langweilig ist, der denkt einfach an was anderes, was heute ans Mittagessen oder so. Ja, vielleicht gibt es ja irgendwie leckeren Braten oder keine Ahnung. Denn wir müssen jetzt einsteigen mit einem Thema, das es ein bisschen in sich hat. Vom unfreien Willen. Martin Luther hat 1537, als Freunde von ihm seine gesammelten Werke herausgeben wollten, war er sehr kritisch. Er wollte ja nicht, dass die Leute seine Werke lesen, er wollte ja, dass die Leute die Bibel lesen. Und dann hat er gesagt, wisst ihr was, okay, die Leute sollen die Bibel lesen und zwei meiner Werke. Das erste ist der Katechismus, der lohnt sich übrigens auch mal zu lesen. Einfach mal lesen. Den Katechismus und das zweite Buch, was er nannte, war vom unfreien Willen. Martin Luther sagt, das sind beides die Bücher, die mir, also Martin Luther, am meisten im Herzen liegen und die am meisten den Kern des christlichen Glaubens beschreiben. Der kleine Katechismus eher positiv und der vom unfreien Willen eher negativ. All die anderen Sachen, Papst und Ablass und Fegefeuer und so, das alles nett, aber es sind im Grunde Diskussionen, die nicht den Kern betreffen. Und ich möchte jetzt in einem ersten Punkt, das ist auch der ausführlichste, weil ich glaube, das ist der spannendste, ein bisschen was über den unfreien Willen sagen. Und wir können dann nachher gerne darüber diskutieren. Es ist erlaubt, anders zu denken. Es ist erlaubt zu sagen, das ist ja totaler Quatsch, was ich da höre. Wir sind ja frei, oder? Also gerne nachher auch sagen, was in euch, in Ihnen vorgeht. Der Ausdruck vom unfreier Wille ist häufig missverständlich. Man denkt, Mensch, Luther ist Determinist, also jemand, wo alles quasi festgelegt ist, wo es überhaupt keine Freiheit gibt. Und natürlich, also darum geht gar nichts. Natürlich, wenn jemand in der Mathe eine 5 schreibt, ist das nicht festgelegt, sondern der hat einfach vielleicht nicht gelernt. Und da muss man einfach ein bisschen lernen. Das ist nicht eine Sache, da kann man nicht sich entschuldigen und sagen, ja, tut mir leid, ich habe ja gar keinen freien Willen, ich kann gar nicht anders. Luther unterscheidet zwei Bereiche. Und er sagt, es gibt untere Dinge im Leben. Untere Dinge, die niedriger sind als wir. Geld und Haus und Kleidung, Essen, Trinken, Fleiß, Faulheit, Berufswahlen, Modefragen, Urlaubsziele. Und dann gibt es aber obere Dinge, das Verhältnis zu Gott, die ewige Seligkeit, die ewige Verdammnis. Und er sagt, das sind grundlegend zwei verschiedene Dinge. Bei dem einen habe ich einen freien Willen. Da kann ich mich entscheiden. Wenn ich im Kaufhaus stehe, kann ich mich entscheiden für die grüne Hose oder die blaue Hose. Ich kann entscheiden, wie ich heute Nachmittag plane. Ich kann entscheiden, was ich mache. Ob ich Fernsehen gucke, ob ich Spaziergang mache, ob ich jemanden besuche. Aber es gibt Dinge, nämlich alles das, was Gott betrifft, das, was nach oben geht, das Verhältnis zur Seligkeit, das, sagt Luther, da sind wir nicht frei zu wählen. Da sind wir unfrei, da haben wir keinen freien Willen. Es gibt eine Schrift, da setzt er sich aus mit Erasmus von Rotterdam. Das war ein Humanist. Ich weiß nicht, inwieweit das bekannt ist. Und da wird so ganz spannend deutlich, was eigentlich der Unterschied ist. Erasmus tritt dafür ein und sagt, Mensch, wir haben eigentlich einen freien Willen. Und als Beispiel kommt immer wieder Herkules am Scheideweg. Also, vielleicht kennen einige diese griechische Sage, da ist der Jüngling Herkules an einer Weggabelung und dann wird er von zwei attraktiven Frauen angesprochen. Und jede von ihnen ruft, folge mir. Und die eine verspricht Luxus und Lust, die andere unsterblichen Ruhm als Lohn für harte Strapazen. Und Herkules ist hin und her gerissen und entscheidet sich aber dann für die Unsterblichkeit und geht diesen guten Weg. Herkules kann sich entscheiden. Und er steht, und das sagt Luther, er steht aber, um sich entscheiden zu können, zwischen quasi links und rechts, steht er in einer neutralen Situation. Er steht quasi in einem neutralen Standpunkt und kann sich jetzt für das Gute oder für das Schlechte entscheiden. Und man könnte sagen, er hat quasi volle Verfügung über sich selber und kann sich nach Belieben dem Guten hin- oder abwenden. Und Luther sagt, das ist etwas, was es jetzt auf Gott bezogen überhaupt nicht gibt. Wir sind Gottes Geschöpf und wir sind eben nicht einfach frei. Wir sind als Geschöpfe schon gar nicht frei, sondern der Einzige, der frei ist, ist Gott als Schöpfer. Luther will diesen Ehrentitel freien Willen im Grunde nur für Gott reservieren. Der Mensch, sagt er, ist überhaupt nicht frei. Der Mensch ist als Geschöpf schon nicht frei, viel weniger als Sünder. Und dann benutzt Luther ein Bild, das wird immer mal wieder zitiert. Wir sind im Grunde, sind wir gerittene Menschen. Ist nicht so ein schönes Bild, aber damit meint er, der menschliche Wille ist wie ein Lasttier. Wenn Gott darauf sitzt, will er und geht er, wohin Gott will. Wenn der Satan darauf sitzt, will er und geht er, wohin Satan will. Es liegt nicht in seiner freien Wahl, zu einem von den beiden Reitern zu laufen und ihn zu suchen, sondern die Reiter selbst kämpfen darum, ihn festzuhalten und in Besitz zu nehmen. Geistlich, also das ist jetzt eine geistliche Sicht, eine Sicht der Bibel auf den Menschen. Und Luther sagt, wir sind überhaupt nicht frei. Wir sind immer schon im Herrschaftsgebiet, entweder Gottes oder des Teufels. Frei ist nur Gott. Und wir sind geritten von unserem Ego, von unserem Selbst und sagen, ich bestimme, ich will. Jetzt ist die Frage, wie kann der Mensch sich ändern? Nicht indem er sich Mühe gibt oder indem er den Reiter abwirft, sondern wie kann das Herz aus Stein anders werden, nicht dadurch, dass es sich so ein bisschen anstrengt und sagt, ich will, sondern durch Neuschöpfung. ist die Jahreslosung gerade. Ne? Gott sagt, ich will euch ein neues Herz schenken und einen neuen Geist in euch legen. Das, was an Veränderung, das ist jetzt eigentlich rot, ne? Das rechts, aber gut. Luther betont hier das Wort und Gottes Geist und sagt, durch das Wort geschieht Veränderung in uns. Durch das Wort schenkt Gott seinen Geist und er verändert das Herz. Das beste Beispiel ist Lazarus. Lazarus lag schon ein paar Tage im Grab und sein Herz war noch nicht mal aus Stein, sondern es fing schon langsam an zu verwesen. Und jetzt liegt der gute Lazarus da und jetzt kommt Jesus und sagt, Lazarus, komm heraus. Und das war jetzt nicht eine Anstrengung, Lazarus hat sich nicht Mühe gegeben, sondern Lazarus ist herausgekommen, weil Gott Neues geschaffen hat, weil Gott ihn neu gemacht hat, weil Gott ihm wieder Leben geschenkt hat. Und das ist nicht etwas, was in der freien Verfügung des Herzens stand, eine Entscheidung wie Herkules am Scheideweg, sondern das ist reines Geschenk, Christus allein. Die spannende Frage, und da wird viel drüber gestritten, ist, welcher Anteil hat der Mensch an seiner Bekehrung? Und genau hier liegt ein Streitpunkt zwischen Luther und Erasmus, wo der Humanist sagt, 99 Schritte kommt Gott auf dich zu und einen Schritt machst du. Gott macht alles, Gott reicht dir die Hand, Gott gibt das gesamte Heil und du musst nur noch einschlagen. Das sind übrigens Gedanken, die relativ bekannt sind, auch im Pietismus, wahrscheinlich hier auch, bei uns übrigens auch in der evangelischen Kirche. Und hier ist es Erasmus, der diese Position vertritt, das ist die humanistische Sicht der Dinge. Und hier ist Luther total allergisch und sagt, ein wenig Sauerteig verdirbt alles. Nein, 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 selbst das bisschen, selbst der eine Schritt, den wir als Menschen auf Gott tun können, ist schon zu viel. Das ist Vermessenheit, das ist Gotteslästerung. Das ist, hier liegt der ganze Unterschied, sagt Luther, zwischen der römischen katholischen Lehre und zwischen dem biblischen Evangelium. Und sagt, der Mensch kann nichts tun. Der Mensch kann auch nicht einen Schritt auf Gott zugehen, weil er ist im Herrschaftsbereich des Bösen. Der Mensch will nicht, dass Gott Gott ist. Das Menschenherz ist aus Stein, wer Gott nicht kennt. Der schlägt nicht ein, der geht nicht auf Gott zu, gar nichts. Sondern Christus allein schenkt das Herz aus Fleisch. Es ist sein Geist. Und das ist, ich reiße das jetzt alles in der Kürze an, das ist total spannend. Und ich weiß nicht, was Ihnen jetzt gerade so durch den Kopf geht. Ich kann mich daran, ich mache das eben noch hier, einen Satz, Luthers Glaubensbekenntnis. Er betont, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen. Und dann geht es noch weiter. Erklärung zum dritten Glaubensartikel. Luther betont ganz stark, wir können uns nicht für Gott entscheiden. Noch nicht mal einen Zentimeter, noch nicht mal einen Millimeter uns auf Gott zu bewegen. Ich weiß, wie ich habe im Tübinger Bengelhaus studiert, Albrecht Bengelhaus, und ich weiß noch, wie wir da saßen und diskutiert haben. Ich komme aus dem Pietismus, mir war das fremd. Ich habe immer gesagt, 99 Schritte geht Gott auf dich zu, den einen musst du gehen. Ich habe das in x Diskussionen immer wieder verfochten. Und ich würde das auch von mir, habe das auch für mich selber so gesehen, habe gesagt, damals hat Gott mich eingeladen und ich habe die Einladung angenommen und ich bin zu ihm gegangen. Und langsam, aber sicher, habe ich mich mit Luthers Positionen auseinandergesetzt und es hat irgendwann Klick gemacht bei mir. Und mir wurde klar, dass im Tiefsten es alles Gott ist. Gott schenkt mir neues Leben. Gott hat alles für mich getan. Er hat mich ganz gerettet und ich habe nichts dazu getan. Es gibt dieses Lied, mir ist Erbarmung widerfahren, mein stolzes Herz hat es nicht begehrt. Und ich habe jetzt zurückgeblickt auf meine Geschichte und ich habe erlebt und habe erkannt, okay, Gott hat alles getan. Und da habe ich gemerkt, wie in mir auf einmal Gott größer wurde und ich gemerkt habe, dass diese Sicht Luthers vom unfreien Willen letztlich Christus ganz groß macht. Sonst habe ich immer noch auch ein bisschen, wo ich mir auf die Schulter klopfen kann und sage, Mensch, dass du damals mit zum EC-Jugendbund gegangen bist, das war eine tolle Geschichte, da hast du gezeigt, du bist ein Frommer, ne? Dass du dann auch noch in der Bibel immer gelesen hast und dass du immer stille Zeit gemacht hast und so und dabei geblieben bist. All die anderen sind weggeblieben. Ich habe erkannt, dass es eben nicht meine Leistung gewesen ist, sondern ein Geschenk. Gott hat mir das geschenkt. Und das hat für mich Gott groß gemacht. Gott allein die Ehre gegeben. Mir gebührt die Ehre nicht. Da sind noch ein paar spannende Fragen, die da dranhängen. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Natürlich heißt es trotzdem, dass wir auch Evangelisation betreiben können. Die Lehre vom unfreien Willen heißt ja, dass Gott gerade durch das Wort Herzen verändert. Und für mich bedeutet das eine unglaubliche Freiheit, auch wenn ich predige. Es geht nicht darum, dass ich versuchen muss, mit Worten zu überreden, sondern Gott schenkt durch sein Wort den Heiligen Geist, der Herzen verändert. Vielleicht können wir nachher ja noch darüber diskutieren. Zweiter Punkt, wie gesagt, das war jetzt der längste, die anderen werden nicht mehr so schnell, werden nicht mehr so lange dauern. Zweiter Punkt, Luther hat für mich, ich habe von Luther gelernt, das Verhältnis von Rechtfertigung und Heiligung klarzukriegen. Auch wieder so zwei so Riesenworte. Ich versuche das mal ein bisschen hier auch deutlich zu machen. Wir werden durch Christus, allein durch Glauben gerechtfertigt. Ne, ich denke, da sind wir uns einig, das ist relativ klar. Allein deine Gnade genügt, haben wir gerade gesungen. Und dann beginnt ein Prozess der Heiligung. Und nur weil Luther sagt, wir haben keinen freien Willen, heißt es ja lange nicht, dass er nicht diesen Weg der Heiligung betont. Wir werden gerechtfertigt von Gott und dann beginnt ein Prozess der Heiligung in uns. Und diese beiden Dinge auseinanderzukriegen und in Beziehung zu setzen, haben für mich ganz viel an geistlicher Klarheit geschenkt. Weil wir immer wieder in unserem Christenleben an diese beiden Punkte stoßen. Gott macht mich gerecht, aber dann beginnt ein Prozess, wo ich auch mein Wille beteiligt ist. Bei der Rechtfertigung ist es allein Gott. Bei der Heiligung ist es Kooperatio. Da arbeite ich mit dem Heiligen Geist zusammen. Also bei der Heiligung, bei der Frage, gehe ich heute Morgen in Gottesdienst? Ne? Kann ja fragen, warum sind Sie hier und wo sind all die anderen? Wie ist es Sonntagmorgens? Ist es allein Gottes Entscheidung, ob ich zum Gottesdienst gehe oder meine Disziplin? Und da arbeiten wir zusammen. Es ist schon auch meine Disziplin, ob ich es schaffe, jeden Tag in der Bibel zu lesen. Ob ich es schaffe, für andere Menschen zu beten. Das hat was damit zu tun, wie ich mit dem Heiligen Geist zusammenarbeite. Hier in der Heiligung gilt Kooperation mit dem Heiligen Geist. In der Rechtfertigung ist es nicht. Gottes Werk an uns ist die Rechtfertigung, Gottes Werk mit uns ist die Heiligung. Es gibt einen ganz schönen Bibelvers aus dem Epheserbrief, der diese Dinge deutlich macht. Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Das ist die Rechtfertigung. Und die Heiligung, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Es geht nicht darum, jetzt so zu bleiben, wie wir sind. Es geht darum, heilig zu werden. Es geht darum, in der Heiligung zu wachsen, die Gott zuvor bereitet hat. Aber hier ist es auch Gott, der Dinge tut, aber mit uns zusammen, dass wir darin wandeln sollen. Mir hat das geholfen, von Luther zu lernen, dass wir aus der Rechtfertigung mutig zur Heiligung gehen und aus der Heiligung entmutigt zur Rechtfertigung fliehen dürfen. Wir pendeln zwischen diesen beiden Polen des Christenlebens. Die Rechtfertigung ermutigt und befähigt zur Heiligung, die Heiligung drängt zur Rechtfertigung. Wenn ich erkannt habe, Mensch, ich krieg's nicht hin mit der stillen Zeit, ich krieg's nicht hin, dann kann ich wieder in die Arme Christi laufen, der mir vergibt und der mich gerecht macht. Und dann bin ich wieder neu gestärkt, weil Christus alles für mich getan hat und dann kann ich wieder versuchen und sagen, so jetzt nehme ich mir vor, jeden Tag für 10 Menschen in meiner Nachbarschaft zu beten. Und dann versuche ich 5 Tage und dann merke ich, ich kriege es wieder nicht hin, dann renne ich wieder zu Christus. Also unser Christenleben ist ein Pendeln zwischen diesen beiden Polen und man muss beide Pole beachten und darf nicht nur die Heiligung sehen, da wird es anstrengend und wird Druck und wenn ich nur die Rechtfertigung sehe, dann verändert sich in meinem Leben nichts. Das finde ich persönlich von Luther eine ganz, ganz grundlegende Klärung dieser beiden Punkte. Daraus erwachsen die Pflanzen, die Früchte des Heiligen Geistes. Letzter kurzer Punkt. Wieder 2 so große Worte. Ich habe von Luther die komplizierten Dinge gelernt. Tut mir leid. Gesetz und Evangelium. Ich hoffe, ihr könnt noch. Gesetz und Evangelium. Da sind Luther und Calvin sich nicht einig. Da ist auch Luther ein bisschen anders als der Pietismus. Luther versteht unter dem Gesetz das, was wir tun sollen. Und sagt, letztlich ist es so ein bisschen wie Silvester bei den Vorsätzen. Ich nehme mir vor, weniger Schokolade zu essen. Ich nehme mir vor, mehr Sport zu machen. Es ist das, du sollst. Und dieses du sollst hat immer so ein bisschen den Touch von, dass es mich unter Druck setzt, dass es mich klein macht. Und das hat was davon, dass, ich müsste, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Wir müssten alle mehr in der Bibel lesen. Wir müssten alle mehr beten. Wir müssten alle mehr. Dann merken wir irgendwie, wie sich so ein Korsett um uns legt und wie wir klein werden. Und Luther sagt, könnte es sein, dass das Gesetz gar nicht dazu da ist, uns zum Handeln zu bewegen? Könnte es sein, dass das Gesetz dazu da ist, zu zeigen, wie wir sind, nämlich, dass wir es nicht schaffen? Wenn ich ehrlich bin, ich schaff's nicht. Und dann wird auf einmal das Gesetz zu etwas, was meinen Zustand aufdeckt und was gar nicht den Sinn hat, mein Leben zu verändern. Gesetz ist das, was mir zeigt, wie ich bin, nämlich so, dass ich es nicht schaffe. Und nicht verurteilen, sondern sagen muss, lieber Mensch, lieber Christ, du schaffst es alleine aus dir nicht. Auch jetzt du. Mit dem, was du dir vorgenommen hast, mit dem vielleicht auch, was die anderen aus der Gemeinde von dir erwarten. Du schaffst es nicht. Das ist das Gesetz. Und manchmal, wenn man nur das Gesetz predigt, wird Druck erzeugt, wird Enge erzeugt. Und dagegen setzt Martin Luther das Evangelium. Und er sagt, das Evangelium ist das, was davon erzählt, was Gott tut. Dass Gott rettet. Dass Gott etwas tut. Und für mich ist das eine so wichtige Unterscheidung, auch in der Predigt, in dem, wie man in der Gemeinde miteinander redet. Worum geht es? Geht es um das, was wir tun, oder geht es um das, was Gott tut? Geht es darum, uns unter Druck zu setzen und zu sagen, ihr müsst das tun, lasst uns. Luther hat doch und Christus hat doch. Mensch, wir müssten. Oder geht es darum zu sagen, was Gott tut? Gott hat uns gerettet. Gott schenkt uns seinen Heiligen Geist. Gott gibt uns ein neues Herz. Gott vergibt uns. Gott schenkt dir Mut und Trost für jeden Tag. Ich weiß nicht, ob das deutlich wird in dieser Kürze. Für mich ist diese Unterscheidung in meinem Christenleben so wichtig und grundlegend und durchzieht die unterschiedlichsten Bereiche. 3 große Themenblöcke. Ein kurzes Hineinblicken in das, was Luther mir bedeutet. Mein Luther. Luther, von Luther habe ich persönlich das Fundament meines Glaubens ein bisschen klarer gekriegt. Der unfreie Wille, Rechtfertigung und Heiligung, Gesetz und Evangelium, alles große Worte, aber in den letzten Jahren, ich erlebe, wie seit dieser Entdeckung im Studium, fast schon 20 Jahre her, mein Fundament des Glaubens klar gekriegt haben. Und es bringt eine große Entspannung und Gelassenheit hinein. Ich erwarte von Menschen nicht mehr viel. Hört sich nüchtern an, ich erwarte von mir nicht mehr viel, sondern es ist Gott, der in uns wirkt. Und wir geben ihm Raum, ja, wir folgen ihm nach, ja, wir hängen uns an ihn, ja, aber er ist derjenige, der Großes tut. Er ist derjenige, der in uns wirkt. Und ich muss jetzt schließen mit diesem schönen Wort. Während ich hier sitze und mein wittenbergisches Bier trinke, läuft das Evangelium. Deshalb, ich hätte am liebsten statt Wasser jetzt auch Bier gehabt, ne? Aber das wurde mir verwehrt. Das bringt so auf den Punkt die Gelassenheit, die Luther haben kann, weil er weiß, dass es nicht daran hängt, was er tut, sondern er weiß, dass das Evangelium läuft, weil Gott groß ist und weil Gott gnädig ist, weil seine Güte jeden Tag neu ist. Und das kann man auf eine Kirche beziehen, das kann man auf eine Gemeinde beziehen, das kann man auf sein persönliches Leben beziehen, auf die Familie beziehen, auf alles. Und das gibt einem eine Entspanntheit, eine Gelassenheit, weil es nicht mehr nur darum geht, was ich tue, sondern mein Leben, mein Glaube ist auf dem Fundament, was Christus tut. Und ihm sei Ehre. Amen.